In der vergangenen Nacht überfiel die chinesische Volksbefreiungsarmee in einer sorgfältig vorbereiteten Aktion die bis dahin unabhängige Provinz Taiwan. Während die chinesische Marine ja schon länger die Insel umzingelt hielt und hermetisch abschirmte, flog die Luftwaffe gezielte Angriffe, um die militärische Landverteidigung zu zerstören, bevor von der Stadt Chaikou aus vom Festland die Volksbefreiungsarmee mit Landungsbooten übersetzte und die Hauptstadt Taipeh und den Regierungssitz in Kürze besetzte. Parallel vollzog der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un, schon der Sohn von Kim Jong-il, einen bis dato nicht für möglich gehaltenen Schritt, nämlich indem er seine 1,3 Millionen Mann starke koreanische Volksarmee über die grüne Grenze marschieren ließ und es in Paju, einer Vorstadt unmittelbar vor der Hauptstadt Seoul, rund um den Berg Dorasan, zu heftigen Kämpfen kommt. Und die Aktion muss schon länger von langer Hand geplant gewesen sein, denn zur gleichen Stunde haben russische Truppen von der Stadt Pskov aus die baltischen Länder Estland und Lettland gleichzeitig angegriffen. Die Regierungen der beiden NATO-Staaten aus Tallinn und Riga haben in der gleichen Nacht noch Artikel 5 des Nordatlantik-Vertrags ausgerufen. Dieser besagt, Zitat, die Parteien vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen werden wird. Sie vereinbaren daher, dass im Falle eines solchen bewaffneten Angriffes jede von ihnen in Ausübung dessen Artikel 51 der Satzung der Vereinten Nationen anerkannten Rechts der individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung der Partei oder den Parteien, die angegriffen werden, Beistand leistet. Die NATO und damit auch wir in Deutschland stehen somit vor den großen Herausforderungen, dass wir nun in äußerst kürzester Zeit entscheiden müssen, wie wir auf diese drei militärischen Angriffe angemessen reagieren. Und die Zeit zum Handeln drängt. Es müssen Entscheidungen getroffen werden. Doch die Frage ist, welche? Und wie können wir verhindern, dass wir durch Handeln oder Nichthandeln schwere Schuld, Sünde auf uns selbst laden? Ist es überhaupt möglich? Und damit herzlich willkommen bei unserem heutigen Thema hier bei Offenbar. Falls du schon gerade eben nervös geworden bist und auf deinem Handy vielleicht nebenher schon getippt hast und nach den vielen Eilmeldungen der Ticker gesucht hast und diese Schreckensnachrichten der letzten Stunden auf deinem Smartphone liefern, kann ich dich beruhigen. Zumindest zum Stand unserer Aufnahme hier sind diese Ereignisse zwar realistische Bedrohungsszenarien, aber sie sind Gott sei Dank nicht eingetreten. Aber wenn es so wäre, wenn diese drei sehr unterschiedlichen, aber doch gleichermaßen beängstigenden Fälle so eintreten würden, ob nun einzeln oder nacheinander oder tatsächlich durch eine abgesprochene Situation in einer Nacht, wäre es von entscheidender Bedeutung, dass wir, und damit meine ich jetzt unsere westlichen Länder, Deutschland, Schweiz, Österreich und so weiter, dass wir schnell zu einer Entscheidung kommen müssten, wie wir reagieren. Der Unterschied zwischen Deutschland, zur Schweiz und zu Österreich wäre, dass wir in Deutschland, wo ich herkomme, durch besagten Artikel 5 im Nordatlantik-Vertrag verpflichtet wären, Estland und Lettland zumindest beizustehen. Und dies gilt für unsere südlichen Nachbarn nicht, denn sie sind nicht Teil der NATO. Doch auch für sie ist natürlich automatisch die Frage, ob und in welcher Form sie reagieren. Und darum soll es in diesem Vortrag gehen. Also nicht politisch, wie wir auf diese oder konkrete Krise oder diesen Krieg aktuell zu reagieren haben, es soll kein politisches Plädoyer werden zu einem aktuellen Konfliktfall, sondern mein Anliegen ist es, dir theologisches Handwerkzeug zu geben, wie wir zu einer ethischen Beurteilung einer konkreten Bedrohung oder zu Maßnahmen kommen können. Denn gerade in den vergangenen Jahren mit dem Ukraine-Krieg seit 2022 und dem Terrorangriff der Hamas auf Israel vom Oktober 2023, das hat ja offenbart, wie wenig reflektiert unsere Gesellschaft und leider auch bei uns Christen, Gemeinden und Kirchen auf solche Ereignisse reagiert wird. Sehr schnell ist man gerade aus einer moralischen Betroffenheit heraus geneigt, ganz schnell Maßnahmen für gut oder für schlecht, die Reaktion für angemessen oder zu hart zu erklären. Aber wie kommen wir eigentlich zu solchen Urteilen? Gibt uns die Bibel, gibt uns die Theologie Hilfsmittel dafür an die Hand? Darüber möchte ich mit dir nachdenken. Und so starten wir mit dem ersten Punkt, Einsatz für Frieden und Pazifismus. Also, wir starten bei diesem ganz zentralen Punkt für Frieden. Das Wort Pazifismus ist aus dem Lateinischen Pax für Friede und Facere für Machen. Also Pazifismus heißt Frieden machen. Es geht also nicht daran, einfach nur um die Ablehnung von jeglicher Gewalt, sondern es geht um den politischen Einsatz für den Frieden. Noch weitgehender, aber davon eben zu unterscheiden, ist der Pazifizismus. Der besagt die Abschaffung von jeglichen Kriegen. Und das ist weiter als der Pazifismus. Ein bekanntes Dokument für eine solche Position des Pazifizismus sind die Heidelberger Thesen, mit der die evangelische Kirche in Deutschland ihre internen Debatten zur Atomwaffenfrage 1959 abschloss. Und dort heißt es in der dritten These, Zitat, der Krieg muss in einer andauernden und fortschreitenden Anstrengung abgeschafft werden. Zitat Ende. Und dies folgt also als Analyse auf die erste These, wo festgehalten wird, Zitat, der Weltfriede wird zur Lebensbedingung des technischen Zeitalters. Also die Überzeugung beruft sich auf diese zentrale neutestamentliche Stellen. Nämlich, sie fangen an mit dem Beginn der Bergpredigt, wo Jesus in Matthäus 5, wo er dort im Rahmen der Seligpreisung schon in Vers 9 sagt, selig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und wie konsequent Jesus meint, legt er selbst nur wenige Verse später aus, wenn er nämlich in Vers 38 und 39 sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann biet ihm auch die linke dar. Und dies mündet zum Abschluss der Bergpredigt in der sogenannten goldenen Regel. Und dort lesen wir Matthäus 7, Vers 12, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Und dass diese Lehre Jesu nicht einfach nur ungehört bei seinen Nachfolgern so verhallt ist, zeigen auch Aussagen von Paulus in Römer 12, 21, wo er sagt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Oder Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 3, Vers 9, wo er sagt, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf das ihr Segen erbt. Es handelt sich also nicht um eine einmalige oder wie beiläufige Lehre in der Heiligen Schrift, sondern der Bibel, sie ist voll von solchen Aufforderungen zur Gewaltlosigkeit. Und so wie es auch die Aufgabe des Sohnes Gottes selbst war, Frieden herzustellen. Wir haben Friede mit Gott durch den Glauben an den stellvertretenden Sühnetod von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Durch seine Wunden werden wir geheilt und finden Frieden. Das ist die Botschaft von Jesaja 53, die sich quer durch die Evangelien bis zu Römer 5 zieht. Und es ist der Kern des Evangeliums, Frieden mit Gott. Doch auch bei Jesus wird deutlich, dass es diesen Frieden nicht einfach gratis gibt. Jesus selbst hat, um diesen Frieden zwischen Gott und uns aufzurichten, hat er sich ja selbst sein Leben hingeben müssen, sein Blut vergossen, um diesen Frieden, die Freiheit und die Gotteskindschaft für uns zu ermöglichen. Und auch bei Jesus wird deutlich, Frieden herzustellen kostet mitunter sogar alles, wie bei unserem Herrn. Der Einsatz für Frieden und Pazifismus, also Frieden machen, ist also nicht gleichgesetzt werden mit dem Zurücklehnen so auf dem Sofa und Passivität und sagen, ach ja, alles gut. Wir müssen uns einsetzen für den Frieden. Die Frage ist nun, mit welchen Mitteln? Zählen Gewaltmittel, Polizei, Justiz und Militär auch dazu? Und wo ist die Grenze, ohne dass es beliebig wird? Besonders bei der Frage des Militärs, dem Umgang mit dem Kriegsdienst und bei Soldaten wird diese Frage besonders aktuell. Aber, und das möchte ich bewusst betonen, das müssen wir uns schon fragen, warum sollen Soldaten anders bewerten werden als die Polizei oder die Justiz? Denn was ist denn die Aufgabe dieser allgemein öffentlichen Ämter oder dieser Bürger in Uniform, wie sie ab und zu auch so bezeichnet werden? Wenn eine Armee geschickt wird, um ein anderes Land zu überfallen, erscheint der Unterschied sehr deutlich, sehr klar. Die Bewaffnung, die Ausstattung, der Einfluss ist eine völlig andere des Militärs als bei der Polizei. Aber wenn wir uns die UN-Friedenstruppen anschauen, die sogenannten Blauhelmsoldaten, ist es schon nicht mehr ganz so klar. Die haben sogar 1988 sogar den Friedensnobelpreis erhalten, weil sie den Auftrag haben, Friedensmissionen auszuüben. Sie sind im Auftrag der Vereinten Nationen unterwegs und sollen Frieden sichern. Und dafür kriegen sie sogar den Friedensnobelpreis. Sie sollen Waffenstillstände überwachen und militärische Beobachterrollen ausüben. In Konfliktsituationen, in Gegenden, dort, wo es wirklich brenzlig und heiß ist, leisten sie also häufig polizeiliche Maßnahmen. Dort gerade in Gebieten oder in Staaten, wo die staatliche Ordnung kollabiert ist oder eben es gar nicht existiert. Und auf einer anderen Ebene leistet auch die Justiz ebenfalls einen solchen Ordnungsauftrag. Zwar sind Richter und Staatsanwälte nicht bewaffnet, aber ihre Mittel sind ebenso Zwangsmittel. Sie können Freiheitsstrafen aussprechen, Geldstrafen, sogar Enteignungen und vieles mehr anordnen oder legitimieren. Also sie sind auch eine entscheidende Machtinstitution mit einem erheblichen Einfluss. Wenn also jemand sagt, dass das Militär aufgelöst werden sollte im Sinne des Friedens, müsse die Frage sein, warum eigentlich nicht alle Ordnungsinstanzen? Warum nicht die Polizei? Warum nicht die Justiz? Die staatlichen Ordnungen, Grenzen und so weiter? Und wenn du dich hier umsiehst, in diesen Fragen wirst du feststellen, dass eine große Gruppe es gibt, die häufig viele Forderungen genau in dieser Richtung äußert. Zum Beispiel der linke Anarchist Konstantin Wecker, der gemeinsam mit Michael Backmund 2022 das sogenannte Antikriegsmanifest veröffentlicht hat, in dem sie fordern, jeglichen Krieg zu überwinden, aber mit dem Ziel, eine völlig herrschaftsfreie Welt ohne Grenzen zu haben, nebenbei übrigens auch den Glauben und den Kirchen abzuschaffen. Und in einem gemeinsamen Buch, das ich hier habe, herausgegeben mit der ehemaligen Bischöfin und EKD-Ratsvorsitzenden Margot Käßmann und dem Titel »Entrüstet euch von der bleibenden Kraft des Pazifismus«, haben sie diese Grundüberzeugung im Juni 2022, also wenige Monate nach Beginn des Ukraine-Krieges, sogar nochmal erneuert. Und Käßmann bezeichnet dort ganz am Anfang von ersten Seiten die Waffenlieferung an die Ukraine, die 100 Milliarden für die Bundeswehr und das 2%-Ziel der NATO als, Zitat, Wahnsinn. Und sagt, Investitionen in soziale Projekte und den Klimaschutz hätten es sein müssen. Sie hält fest, Krieg ist das Ende aller Vernunft. Krieg ist nicht die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, sondern das Ende der Politik. Sie verweisen also dabei auf den Schrecken des Krieges. Ich gehöre zu einer privilegierten Gruppe von Menschen, die bisher noch nie den Schrecken eines Krieges im eigenen Leib und im eigenen Land erleben musste. Ich kenne Krieg lediglich aus den Erzählungen meiner Großeltern, die auch in Kriegsgefangenschaft waren oder bitter an den Folgen des Krieges gelitten haben. Und ich kenne die Berichte von Betroffenen, ich kenne die Geschichten aus Büchern, Dokumentationen, Fernsehen und Zeitungen. Für mich, der ich selbst zum Fall der Berliner Mauer und des Eisernen Vorhangs noch nicht mal im Kindergarten war, ist der Friede völlig selbstverständlich. Er ist Normalzustand. Aber das ist nicht der Fall. Das ist nämlich ein absolutes Privileg und eine Ausnahme, für die ich zutiefst dankbar bin. Der Systematiker Professor Ulrich Körntner schreibt in seiner evangelischen Sozialethik, Zitat, im Unterschied zu früheren Epochen, für welche der Krieg ein Normalzustand und Frieden lediglich eine vorübergehende Unterbrechung dieses natürlichen Zustandes war, gilt seit der Entwicklung und des erstmaligen Einsatz der Atombombe am Ende des Zweiten Weltkriegs der Friede als Sinn und Ziel allen politischen Handelns. Also, das muss ich mir erst wieder neu ins Bewusstsein rufen, bewusst werden lassen, dass aus einer historischen Perspektive es keine Selbstverständlichkeit ist, sondern wirklich ein absolutes Privileg. Ich habe mir in den letzten Monaten zur Vorbereitung für diesen Vortrag hier ganz bewusst und ganz gezielt Interviews mit Soldaten aus dem Krieg durchgelesen. Vor allem aus dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine sowie von der Terrororganisation Hamas gegen Israel. Und ich habe mir diese Berichte durchgelesen, Interviews mit zivilen Opfern und mit Soldaten. Und ich muss sagen, das hat mein Herz selten, hat was so sehr mein Herz zum Bluten gebracht. Das Leid, das tiefe, tiefe Leid, was Menschen ertragen müssen, es zerreißt mein Herz. Und wer in die Abgründe des menschlichen Herzens hineinschaut, der wird merken, wer sich mit Sünde beschäftigt, dem kann ich diese Berichte nur empfehlen und sagen, dort wirst du es sehen. Es ist zutiefst erschütternd, zu was Menschen fähig sind, Bestien zu werden. Ein Beispiel. Eine gefesselte, mehrköpfige Familie, die überfallen wird, gefesselt wird. Und dann werden die Familienmitglieder, Vater, Mutter und 4 Kinder, reihum nacheinander die Gliedmaßen abgetrennt, während die anderen das alles miterleben, bevor sie schließlich reihum nach und nach in der Gegenwart der anderen ermordet werden. Was ist das für eine dämonische Barbarei? Und besonders dramatisch empfinde ich ebenso die Berichte und die Zeugnisse von sexueller Gewalt gegen Frauen. Dass die Hamas das ganz gezielt bei ihrem Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 eingesetzt hat, ist inzwischen zweifelsfrei und vielfach dokumentiert. Aber auch von Vergewaltigungen von Mädchen, während ihre Eltern gefesselt und teilweise mit ausgestochenen Augen dabei liegen und es mit anhören müssen. Und dann von den bereits ermordeten Frauen, die mit abgetrennten Köpfen teilweise dann missbraucht werden noch. In der Frankfurter Allgemeine Zeitung habe ich mehrere solche Berichte gelesen und zum Beispiel auch Interviews mit 3 ukrainischen Frauen, wo da dokumentiert ist, die von russischen Soldaten vergewaltigt wurden. Und diese wenigen Berichte, die dokumentieren leider nur eine kleine Spitze eines viel, viel, viel zu großen Eisbergs. Und das zerreißt jedem das Herz, der einigermaßen bei gesundem Menschenverstand ist. Wir haben jetzt, wenn wir in Westeuropa sind, nur 2 solcher Kriege und Krisen sichtbar vor Augen. Bei der Aufzeichnung dieses Videos stehen wir aktuell bei 21 Kriegen weltweit. 21! Und wir wissen meistens nur von 2. Das Heidelberg Institute for International Conflict Research gibt seit über 30 Jahren jährlich einen Konfliktbarometer heraus und untersucht die Anzahl der weltweiten Dispute, Krisen, gewaltsame Krisen, begrenzte Kriege und Kriege. Und die Anzahl von 21 ist dabei zwar ein Topwert, allerdings seit 2011 fast durchgehend liegt er immer zwischen 18 und 21 Kriegen. Und wenn wir begrenzte Kriege, also zum Beispiel Bürgerkriege innerhalb eines Landes hinzurechnen, sind wir aktuell bei 42 solcher Kriege. Und das ist sogar noch deutlich unter dem Wert von 2013. Dort waren es 51 solcher Kriege gab es 2013. Okay, von der Dimension her kann man sagen, ist aber heute die Anzahl der Menschen, die davon getroffen wird oder die Getöteten, ist deutlich höher. Und das stimmt, weltweit sind 2022 dadurch 238.000 Menschen durch Kriege gestorben. Aber das lag nur zum Teil am Ukraine-Krieg. Im ersten Kriegsjahr dieses Jahres 2022 sind nach offiziellen Angaben mindestens 82.000 Menschen gestorben, was dramatisch und schrecklich genug ist. Doch noch tödlicher, aber bei den meisten von uns fast vollständig unbekannt, war das im gleichen Jahr, es einen eigentlich tödlicheren Konflikt gab, nämlich den Tigray-Konflikt in Äthiopien. Innerhalb dieses Bürgerkrieges zwischen den äthiopischen Regierungstruppen und den Rebellen der Tigray People Liberation Front starben allein 2022 mehr als 100.000 Menschen. Und dieser Konflikt, dieser Krieg kommt bei uns in Westeuropa quasi nicht vor, er ist nicht existent, weil er weit weg ist und uns scheinbar nicht interessiert. Wir sind nicht betroffen. Deswegen wissen wir es nicht. Er ist noch tödlicher. Und die vergangenen beiden Jahre, 2022 und 2023, werden trotz allem Blutvergießen, aller Barbareien, allem Schrecken leider nicht mal die blutigsten Jahre seit Ende des Kalten Krieges sein. Sondern das Jahr 1994 war fast 4-mal so blutig. Dort starben allein im Genozid in Ruanda über 800.000 Menschen. Ich breche hier ab, es ist einfach zum Herzen zerreißen. Und ich hoffe, es wurde sicherlich deutlich, was für ein unsägliches Leid Krieg erzeugt. Neben allen Ermordeten und Gefallenen kommt ja noch die um vielfaches höhere Zahl der Traumatisierten, der Verletzten, der Verwundeten, der Verfolgten, der Vertriebenen hinzu. Das materielle und menschliche Leid ist unbeschreiblich und um Vielfaches höher. Und angesichts von solchen Folgen scheint das Plädoyer von Margot Käßmann doch verständlich, wenn sie weiter in ihrem, ein bisschen später in ihrem Aufsatz schreibt. Sie schreibt: Von der biblischen Botschaft ausgehend bin ich überzeugt, dass die Spirale der Gewalt nur durch Gewaltlosigkeit durchbrochen werden kann. Und das ist erstmal verständlich. Aber ich komme zum dritten Teil. Die Frage ist, ob ich mit dieser völligen Gewaltlosigkeit tatsächlich die Spirale der Gewalt durchbrechen kann. Wäre dies der Fall, warum dokumentiert das Heidelberg Institut für International Conflict Research und die Bundeszentrale für politische Bildung seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges eine in der Tendenz immer gleichbleibende Anzahl von zwischenstaatlichen gewaltsamen Krisen und Kriegen bei gleichzeitiger wachsender und seit dem Ende des Kalten Krieges sogar sprunghaft gewachsener Anzahl innerstaatlicher gewaltsamer Krisen und Konflikte? Nach dem Zweiten Weltkrieg und noch mehr mit Ende des Kalten Krieges hätte doch die Spirale der Gewalt durch die Gewaltlosigkeit durchbrochen werden können. Die Gewaltlosigkeit hat doch gesiegt. Jetzt müsste doch die Spirale durchbrochen sein. Die These und Utopie von Margot Käßmann und von Konstantin Wecker, sie scheitert an der faktischen Realität der Sünden dieser Welt. Und in unserem Herzen von uns Menschen, daran scheitert diese Utopie. Es wäre schön, wenn sie recht hätten. Es wäre schön, wenn es möglich wäre. Aber es bleibt bei einer Utopie, beziehungsweise einer eschatologischen Hoffnung. Eine Hoffnung für das Jenseits, aber nicht für das Diesseits. Es scheitert an unserer Welt unter den Bedingungen des Sündenfalls. Als eine Welt, die unter dem Schrecken und dem Leiden der Sünde und den Folgen dessen leidet und gefangen ist, verschuldet durch uns Menschen. Die Sünde zerstört es. Professor Körtner schreibt dazu: Aufgrund der Unterscheidung zwischen der vorfindlichen Welt und dem Reich Gottes, wie auch vor dem Hintergrund christlicher Anthropologie, kann vom Weltfrieden theologisch nur in eschatologischer Perspektive gesprochen werden. Innerweltlicher Friede ist demnach nur als ein relativer Zustand erreichbar, in welchem bestenfalls ein Vorschein des endzeitlichen Gottesfriedens sichtbar wird. Zitat Ende. Und der bekannte Evangelist des letzten Jahrhunderts, Billy Graham, reiste mehrfach als US-Amerikaner während des Kalten Krieges in die Sowjetunion zu Vorträgen, Predigten und zu Evangelisationen. Und er wurde in seinem Heimatland vielfach dafür kritisiert, da er sich doch beim Feind aufhielt und zu ihnen geht. Billy Graham rechtfertigte seine Reisen aber mehrfach mit dem Hinweis: Wie sollen sie denn den Frieden haben, wenn sie den Friedenfürsten nicht kennen? Wie soll diese Welt im Frieden leben? Wie soll Friede zwischen uns Menschen hergestellt werden? Ohne Jesus Christus, den Herrn und Erlöser, der die Sünde besiegt hat durch seinen Tod, der Frieden schafft zwischen Gott und uns Menschen. Und wo dann die Folge ist, dass wir Schritte zu einem versöhnten Miteinander zwischen Menschen gehen können. Ohne Jesus Christus bleibt selbst eine solche Ansatz von Schritten schon am Anfang stecken, weil sie von der Sünde letztlich zerstört und korrumpiert ist. Und da wir in einer Welt voller Sünde leben, mit der faktischen Realität des Bösen, der Gewalt, daher müssen wir uns auch mit den Gedanken beschäftigen und darüber nachdenken, wie begegnen wir diesem Bösen. Für die Reformatoren hat die Bibel hier sehr viel zu sagen, und zwar auch für Nichtchristen. Denn sie waren davon überzeugt, dass die Texte der Heiligen Schrift auch stets einen öffentlichen Gebrauch haben, den Usus Politicus, den öffentlichen oder den politischen Gebrauch des Gesetzes, der dazu da ist, um den Bösen in dieser Welt einen Riegel vorzuschieben. Das Böse soll zurückgedrängt werden durch das Wort Gottes. Die Sünde soll eingehegt werden und das Leben zwischen den Menschen soll geordnet unterhalten werden. Die Charta der Vereinten Nationen ist ein solcher Versuch heute auf einer nicht-religiösen, humanistischen Ebene, eine solche Grundcharta als eine Art Grundgesetz für die gesamte Menschheit aufzubauen. Und sie geht in eine ähnliche Richtung, versucht das Leben der Menschen, der Völker zu ordnen miteinander. Und auch dort heißt es in Artikel 51 der UN-Charta wie folgt, Zitat: Diese Charta beeinträchtigt im Falle eines bewaffneten Angriffs gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen keineswegs das naturgegebene Recht zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung, bis der Sicherheitsrat die zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen getroffen hat. Maßnahmen, die ein Mitglied in Ausübung dieses Selbstverteidigungsrechts trifft, sind dem Sicherheitsrat sofort anzuzeigen. Sie berühren in keiner Weise dessen auf dieser Charta beruhende Befugnis und Pflicht, jederzeit die Maßnahmen zu treffen, die er zur Wahrung oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit für erforderlich hält. Zitat Ende. Also die UN-Charta spricht explizit von einem naturgegebenen Recht zur individuellen und kollektiven Selbstverteidigung, beziehungsweise auch von der Pflicht des Sicherheitsrates und der Länder, die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um den Frieden wiederherzustellen. Also auch die UN-Charta auf einer nicht-religiösen Ebene hat eine ähnliche Funktion wie die Heilige Schrift, das vom öffentlichen Gebrauch her als Anspruch für sich selbst nimmt, nämlich die faktische Existenz des Bösen anzuerkennen, sich dessen bewusst zu sein und zu wissen, wir müssen dem einen Riegel vorschieben. Und dieser Riegel geht nicht allein mit Kerzen und Demonstrationen. Wir müssen das Böse überwinden. Ja, wir haben sogar ein Recht, ja, sogar eine Pflicht, in Extremsituationen einzugreifen. Beim Völkermord in Ruanda, von dem ich eben gesprochen habe, von 1994, bei dem in nur 100 Tagen über 800.000 Menschen, überwiegend Tutsi, ermordet wurden, dort weigerte sich der UN-Sicherheitsrat einzugreifen. Obwohl durch eigene UN-Beobachter Berichte vorlagen, die einen Genozid belegten. Trotzdem hat der Sicherheitsrat beschlossen, die UN-Friedenstruppe, die dort war, von 2.500 Mann auf 270 zu reduzieren. Und das war de facto ein Freibrief oder wurde so verstanden für die Täter. Also auch durch ein Nicht-Eingreifen kann man schwere Schuld auf sich laden. Dessen ist man sich staatlicherseits auch bewusst. Bereits im Römischen Reich war es Teil des römischen Konzeptes, dass der Zwang und die militärischen Gewaltmittel das Ziel hatten, den Pax Romana herzustellen, also den römischen Frieden. Man kann sicherlich über die Art und Weise streiten und auch sehr, sehr unterschiedliche Berichte dazu finden, ob die Mittel angemessen sind oder nicht, aber das Ziel war klar formuliert. Pax Romana, ein römischer Friede. Letztlich geht es, wie auch in der UN-Charta, um eine Herstellung eines Friedensreiches, im Wissen, dass es nicht dauerhaft sein wird. In der christlichen Theologie wurde dieser Gedanke des römischen Bellum Justum, also des gerechten Krieges, zur Herstellung der Pax Romana, des römischen Friedens, wurde aufgegriffen in der klassischen Lehre des gerechten Krieges. Es beruht also auf einem römischen Grundgedanken und wurde dann vor allem in der christlichen Theologie weiter durchdacht, reglementiert und auch weiter entfaltet. Und das wollen wir uns nun im Folgenden näher anschauen. Nämlich, als das Christentum durch Kaiser Konstantin zunächst zu einer erlaubten oder geduldeten Religion wurde und dann später sogar zu einer Staatsreligion im Römischen Reich aufgestiegen ist, war die Kirche, war die Theologie mit der Frage konfrontiert, wie gehen wir nun mit dieser Situation um? Bisher war die Kirche eine selbstverfolgte Kirche, in einer absoluten Minderheitssituation. Nun aber, da das Christentum Staatskirche wurde, was Fluch und Segen zugleich war, war natürlich die Frage, wie gehen wir eigentlich damit um? Wir müssen darüber nachdenken, wie geht die Kirche um mit einem Staat und mit der Frage von Krieg und Gewalt? Was soll sie lernen? Pazifismus, völlige Gewaltlosigkeit, Mission mit dem Schwert, Unterwerfung der Ungläubigen? Alles stand zumindest im Raum. Der Kirchenvater Augustinus von Hippo, der von 354 bis 430 nach Christus lebte und die westliche Theologie wie kaum ein anderer geprägt hat, beschäftigte sich in seiner Schrift Contra Faustum Manichaeum damit. Dort greift er die Situation aus Exodus 2, also 2. Mose 2, die Verse 11 bis 22 auf. Dort, wo Mose den Ägypter erschlagen hat, nachdem er einen seiner hebräischen Brüder misshandelt hatte. Augustinus wertete dies als Totschlag des Ägypters, nicht als Mord. Nämlich, er sagt umgedreht sogar, hätte Mose sich schuldig gemacht, wenn er nicht eingegriffen hätte. Es war sogar seine Pflicht einzugreifen. Es war ja gerade nicht die Absicht des Mose, den Ägypter aus Heimtücke zu ermorden, sondern sein leidenschaftlicher Eintreten für die Gerechtigkeit hat zu diesem Leid geführt. Und hier betont Augustinus schon etwas, was wir bis heute unterscheiden in unserem Strafrecht. Auch bei uns heute wird unterschieden zwischen Mord aus Absicht und Heimtücke und Totschlag aus dem Affekt heraus. Augustinus macht es ähnlich, unterscheidet eben zwischen Totschlag und Mord. Und Augustinus geht natürlich noch weiter und sagt, dass selbst dieser Totschlag keine Sünde gewesen sei, sondern Gottes Gericht über den Ägyptern bereits vorweggenommen hatte. Diese Frage auf der Ebene des Individuums wird von Augustinus dann auch noch weiter entfaltet in seinem Hauptwerk der De Civitate Dei, also dem Buch der Gottesstaat aus dem Jahr 420, also gegen Ende seines Lebens. Und dort geht er dieses Konzept weiter entfalten, und zwar nun auf eine Frage nach dem Staat, also nicht Individuum, sondern gemeinschaftlich. Und dort unterscheidet er in die Civitas Dei, dem göttlichen Staat, also der Kirche, und der Civitas Terrena, dem weltlichen Staat. Und während die Kirche die Aufgabe hat, nach dem Frieden mit Gott zu streben und sich bewusst ist, dass der wahre Friede nur vom Friedensfürsten Christus herkommt und nur ein zukünftiges Friedensreich durch Christus hergestellt werden kann, so ist es die Aufgabe des weltlichen Staates, einen irdischen Frieden zu bewahren und ihn notfalls eine sogenannte geordnete Eintracht herzustellen. Also den Frieden herzustellen und zu bewahren, notfalls mit Gewalt. Und daraus erarbeitet dann Augustinus so Kriterien, wann ein Krieg gerecht ist. Und er nennt fünf folgende Kriterien. Der erste Punkt ist eine legitime Autorität, legitima auctoritas oder legitima potestas. Er sagt, nicht jeder darf natürlich sagen, jetzt greife ich zum Schwert, sondern es geht darum, eine legitimierte Autorität. Kein Bürgerkrieg, keine Leute, die irgendwie sagen, jetzt greifen wir zu den Waffen, sondern nur, wenn es eine legitimierte Autorität ist, wie zum Beispiel ein Fürst, ein König, ein Kaiser, ein demokratischer Staat, ein Herrschaftssystem, was legitimiert ist. Und er greift damit zurück auf Römer 13, Vers 1, wo Paulus schreibt, jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es gibt keine Obrigkeit außer vor Gott. Wo Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Also er sagt, es muss von einer Obrigkeit sein, die Gott selbst eingesetzt hat. Dass sich das natürlich bei ihm damals der Kaiser dann war, der christliche Kaiser, aber es wurde auch übernommen, eben der christliche Fürst, zumindest eine legitimierte Autorität. Der zweite Punkt, das zweite Kriterium, was er sagt, ist das Vorliegen eines zulässigen Kriegsgrundes, causa justa. Darüber lässt sich natürlich streiten, was ein zulässiger Kriegsgrund. Aber das heißt, es geht nicht einfach darum, ich will mein Land erweitern oder die anderen gefallen mir nicht oder die mache ich sowieso nicht oder es gibt politische oder wirtschaftliche Gründe, die einen zu veranlassen. Nein, es muss ein zulässiger Kriegsgrund sein. Ein zulässiger Kriegsgrund, zum Beispiel Offenbarung 19, Vers 11, wo wir lesen, und ich sah den Himmel aufgetan und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß Treu und Wahrhaftigkeit und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Wenn Christus wiederkommt, um die Werke des Teufels zu zerstören, ist es ein gerechter Kriegsgrund. Und darauf beruft sich eben auch Augustinus, es gibt gerechte Kriegsgründe. Damit aber ganz eng verknüpft ist bereits das dritte Kriterium, die recta intentio, gerechte Absicht des Kriegsführenden. Also es geht eben nicht um eine Selbstverwirklichung oder ich versuche für mich irgendwelche als Herrscher irgendwelche neuen Gebiete zu erobern, die nur mir dienen sollen, sondern eine gerechte Absicht, die ich vor Gott zu verantworten habe. Da hinten dran steht zum Beispiel Verse wie Sprüche 21, Vers 2. Einen jeglichen dünkt sein Weg recht, aber der Herr prüft die Herzen. Also es geht darum, dass ich wirklich mein Herz prüfe und nicht einfach aus Selbstsucht, sondern nur wirklich vor Gott verantwortet, sowas tun zu können. Auch das ist natürlich sehr individuell und kann man von außen nur schwierig beurteilen. Ein viertes Mittel ist, dass es das letzte Mittel zur Wiederherstellung des Rechts sein muss, die Ultima Ratio. Also es muss davor alles versucht werden, um das Recht auf anderen Wegen wiederherzustellen. Margot Kersmer hat genau darauf Bezug genommen, wo er das eigentlich kritisiert und sagt, ja, es gibt immer noch mehr Gründe. Ja, vielleicht. Manchmal ist es zumindest fraglich. Aber es muss immer die Ultima Ratio, die letzte Option sein, wenn alles andere scheitert. Erst dann als letztes Mittel zur Wiederherstellung des Rechts. Und dort ist zum Beispiel auch Römer 12, Vers 18 im Hintergrund, wo Paulus schreibt, ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt Frieden mit allen Menschen. Also, das soll das Ziel sein. Der fünfte Grund von Augustinus ist dann die Aussicht auf Frieden mit dem Kriegsgegner, die Justus Finis. Also, es soll eben nicht darum gehen, ich mache meinen Gegner völlig platt, so ein Karthago-Friede, dass ich meinen Gegner einfach die Stadt völlig schleife, alle umbringe und dann habe ich ja auch Friede, so eine Friedhofsruhe. Nein, es soll das Ziel sein, mit dem Kriegsgegner am Ende versöhnt zu leben. Und wenn ich natürlich massive Kriegsverletzungen verbrochen habe, wenn ich die Menschen dort mit einer dermaligen Art von Gewalt überzogen habe, wird das keine Aussicht auf Frieden mit dem Kriegsgegner haben. Und das sollte von Anfang an Teil des Seins. Und auch hier Römer 12 wiederum, Vers 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Diese fünf Kriterien von Augustinus hat er entfaltet, um so zumindest einen Katalog zu haben. Und da hat sich auch der bedeutendste Theologe des Mittelalters vor der Reformation angeschlossen, nämlich Thomas von Aquin. In seinem Hauptwerk, der Summa Theologicae, also die Summe der christlichen Theologie, geht er in seinem zweiten Hauptteil ebenfalls auf diese Frage ein. Er fragt, was ein gerechter Krieg? Und er schließt sich weitestgehend Augustinus an. Und auch er betont vor allem die Autorität der Fürsten, also nicht irgendjemand. Jetzt war das Römische Reich ja zerbrochen und die Länder waren ganz unterschiedliche Herrschaftsformen und Gebiete zerstritten. Aber auch dort ist es braucht eine Autorität der Fürsten, es braucht eine gerechte Ursache und eine gerechte Absicht. Dabei beruft er sich auch häufig auf Römer 12 und Römer 13 und betont, wenn gerade keine gerechte Absicht vorliegt, also wenn kein recta intentio vorliegt, dann ist ein Krieg eben nicht gerecht, sondern schuldhaft und wird von Gott, dem, der es zu verantworten hat, als schwere Schuld ausgelegt. Also ein Fürst, ein König, ein Herrscher darf nie leichtfertig in einen Krieg einsteigen. Das wird von Gott zur Verantwortung gezogen. Das betont Thomas von Aquin sehr deutlich. Und neben diesen fünf klassischen Punkten wird manchmal noch ein weiterer Punkt ergänzt. Vor allem so in den letzten Jahrhunderten, in der moderneren Ethiken, wie zum Beispiel in der erst noch nicht so alten Ethik von Wayne Coudem. Dort ergänzt er noch einen sechsten Punkt, nämlich die Aussicht auf Erfolg, die Spe Victoriae. Also dort, dass wir auch wirklich einen Krieg nur dann führen sollten, wenn er auch Aussicht auf Erfolg hat. Lukas 14 steht dort zu euch im Hintergrund, wo Jesus sagt, oder welcher König will sich auf einen Krieg einlassen gegen einen anderen König und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt, mit 20.000. Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange jeder noch fern ist und bittet um Frieden. Daher ist es so ein moderner Grund, der zu den klassischen Gründen häufig in moderner Ebene hinzukommt. Wenn wir uns nun diese Punkte anschauen, dann ist jedem sofort klar, das habe ich ja schon angedeutet, dass sich darüber streiten lässt. Die legitime Autorität ist vermutlich noch das, was am einfachsten zu klären ist. Aber ob ein Kriegsgrund wirklich gerecht ist, war der Krieg wirklich die letzte Option, das letzte Mittel, die Ultima Ratio? Und da werden natürlich im Einzelnen mit Sicherheit die Bewertungen, die Einschätzungen immer auseinandergehen. Aber immerhin hat man einen Kriterienkatalog, über den sich streiten lässt und sagt, wenn diese Kriegsgründe erfüllt sind oder diese Bedingungen, okay, kann man es anders ethisch bewerten, als wenn klar ist, offensichtlich, dass dagegen verstoßen wird. Für fast 1700 Jahre der Kirchengeschichte war dies eine enorme Hilfe, um zumindest einen Bewertungskatalog zu haben und nicht bei jedem Konflikt, bei jedem gewaltsamen Ausschreitung, bei jeder Bedrohung neu und ganz grundsätzlich überlegen zu müssen oder so aus dem Bauch herausgetrieben von Emotionen entscheiden zu müssen, wie reagieren wir, ist das gut oder schlecht. Und gerade das ist ja die Not bei uns heute, dass wir so schnell getrieben sind von unseren Emotionen und Entscheidungen. Wir lesen von Kriegsberichten, wir sehen Bilder und dann, muss man eingreifen oder bloß nicht. Welche Waffen liefern, ob man Waffen liefern soll oder nicht, ob man dagegen demonstriert oder nicht. Wir bewerten es ganz oft aus unserer Emotionalität, die von den Bildern und Videos beeinflusst werden und so natürlich auch politische Stimmungslagen erzeugen. Und ich glaube, dass diese Bedingungen für einen gerechten Krieg zumindest mal eine Gesprächsbasis bieten, auf die man zu diskutieren kommen kann und dann vielleicht auch zu Kriterien kommt, wie man einen Konflikt bewerten kann. Also das ist das Recht zum Krieg. Und zu diesem Recht zum Krieg, jus ad bellum, kommt nun eine weitere Ebene, nämlich das ist mal beim vierten Punkt, das Recht im Krieg, jus in bello. Gehen wir einen Schritt also weiter. Thomas von Aquin unterscheidet nämlich ganz bewusst zwischen diesen Bedingungen zum Krieg, also wie eben gesagt, jus ad bellum, und ergänzte und betonte sehr stark die jus in bello, die Recht im Kriege. Auch dies haben wir heute zum Beispiel, nämlich wenn wir die sogenannte Haager Landkriegsordnung von 1899 uns anschauen oder die bekanntere Genfer Konvention von 1949, ist es ein essentieller Teil des humanitären Völkerrechts. Diese Regelungen beruhen auf diesen Gedanken des Jus in Bello, des Recht im Krieg. Und dieser Recht im Krieg beginnt mit dem ersten Punkt, nämlich das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Und hier ist so, es muss in gerechter Weise verhältnismäßig reagiert werden. Wenn der andere mal die Grenze überschreitet, kann ich ihn nicht völlig sein Land in Schutt und Asche legen. Also es muss verhältnismäßig reagiert werden. Hinten dran steht aus 5. Mose 20, Verse 10 bis 12. Und dort steht, wenn du vor eine Stadt ziehst, um gegen sie zu kämpfen, so sollst du ihr zuerst den Frieden anbieten. Antwortet sie dir friedlich und tut dir ihre Tore auf, so soll das ganze Volk, das darin gefunden wird, dir fronpflichtig sein und dir dienen. Will sie aber nicht Frieden machen mit dir, sondern mit dir Krieg führen, so belagere sie. Also auch hier merken wir schon, dass im 5. Buch Mose ist so eine Verhältnismäßigkeit ist. Auch dann nicht heißt es, mach sie in Schutt und Asche, sondern belagere sie. Also reagier verhältnismäßig. Und zu diesem ersten Prinzip der Verhältnismäßigkeit kommen nun die nächsten beiden, die sehr eng miteinander verknüpft sind, nämlich das Prinzip der Unterscheidung von Kriegsteilnehmern und Zivilbevölkerung, das ist das zweite Kriterium, und das dritte ist das Prinzip der Immunität der Zivilbevölkerung während den Kampfhandlungen. Und auch hier steht Deuteronomium 20, also 5. Mose 20 im Hintergrund. Auch dort wird unterschieden zwischen den Männern, die im Krieg sind, den Frauen und den Kindern, bis hin sogar dazu, dass die eine Stadt belagern, nicht die Bäume abhacken sollen, sondern, es wird hingewiesen, nach dem Krieg brauchen die Menschen, die dort leben, brauchen diese Bäume, um sich zu versorgen. Also lass die Bäume stehen. Auch hier wird man also sehr differenziert darauf umgegangen, um das Recht im Krieg soll gesichert sein, damit es eben nicht zu Kriegsverletzungen kommt. Zusammengefasst, nur wenn die Bedingungen für einen gerechten Krieg erfüllt sind, dann ist er auch ethisch legitimiert. Und nur wenn auch das Recht im Krieg beachtet wird, lädt ein Soldat oder ein Herrscher, der den Krieg führt oder daran teilnimmt, keine Sünde dadurch auf sich. Mit diesem Konzept hat sich die christliche Theologie stets im Grenzbereich bewegt. Und sie konnte einerseits von der Kirche reden und sagen, die Aufgabe der Kirche ist es, den Frieden zu verkünden und Jesus Christus als den Friedensfürsten auf ihn hinzuweisen. Und zugleich konnte sie von der faktischen Realität des Bösen ausgehen und gesagt hat, ja, wir brauchen notwendig einen Staat als Ordnungsmacht, der eingreift. Beides zusammen. Und das ist eben ein Konzept von der antiken alten Kirche über das Mittelalter hindurch gewesen und bis in die Neuzeit. Und auch in evangelischer Seite wurde es so rezipiert, nämlich zum Beispiel in den Bekenntnisschriften der Protestanten. Exemplarisch sei auf das Augsburger Bekenntnis verwiesen von 1530, das ist das Gründungsdokument der evangelisch-lutherischen Kirche. Dort heißt es im Artikel 16, dort geht es um das weltliche Regiment und dort steht es so, Zitat, von Polizei und weltlichen Regiment wird gelehrt, dass alle Obrigkeit in der Welt und geordnete Regiment und Gesetze gut Ordnung von Gott geschaffen und eingesetzt sind und dass Christen mögen in Obrigkeit, Fürsten und Richteramt ohne Sünde sein, nach kaiserlichen und anderen üblichen Rechten Urteil und Recht sprechen, Übeltäter mit dem Schwert strafen, rechte Kriege führen, streiten, kaufen und verkaufen, aufgelegte Eide tun, eigenes haben, ehrlich sein etc. Also auch dort in der Confessio Augustana, dem Augsburger Bekenntnis, heißt es, es braucht eine Ordnungsmacht. Es braucht die Ordnungsmacht der Polizei, des Staates, der Richter und zur Not eben auch den Krieg, wenn er gerecht ist. Also unter den Bedingungen des Jus ad bellum, das Recht zum Krieg, und der Jus in bello, des Rechtes im Krieg. Und das gilt eben nicht nur für den deutschen Teil, sondern eben auch für den angelsächsischen Bereich wurde das so übernommen, in dem für dort wichtigsten Grundbekenntnis, nämlich dem Westminster Bekenntnis von, was geschrieben ist, 1646, 1647. Dort heißt es in Artikel 23, zur staatlichen Gewalt wie folgt. Christen ist es erlaubt, ein staatliches Amt anzunehmen und auszuüben, wenn sie dazu berufen werden, wie sie in dessen Ausübung in Übereinstimmung mit den bewahrenden Gesetzen jedes Gemeinwesens besondere Gottesfurcht, Gerechtigkeit und Frieden aufrechterhalten sollen. So dürfen sie in dieser Absicht nach dem Neuen Testament aus gerechtem Grunde und zwangsläufiger Veranlassung rechtmäßige Kriege führen. Also auch hier ist die Begründung, sofern es ein gerechter Krieg ist, dürfen Christen als Teil dieses weltlichen Reiches, also als Teil der staatlichen Gewalt, nicht als Teil der Kirche für sich, einen rechtmäßigen Krieg führen. Nicht, weil sie es möchten, nicht, weil sie Freude an diesem Krieg haben oder weil es für sich Vorteile bringt, ganz im Gegenteil, weil es unter Umständen in Extremsituationen notwendig ist. Und dann ist es immer ein Notkrieg. Wer in einem Notkrieg handelt, dem legt Martin Luther auch ein Gebet nahe, dass er auf keinen Fall eine Kriegssehnsucht auch haben soll und er soll es nicht leichtfertig tun. Das ist für ihn zentrale Bedeutung. Aber er sagt, wenn Christen in den Krieg gehen müssen und wenn sie das Recht zum Krieg haben, sollen sie auch dort sich nicht auf ihr Recht verlassen, sondern auf Gott und sich einzig und allein auf ihn verlassen und berufen. Und ihre Augen sollen nicht auf ihr Recht gerichtet sein, sondern auf das Recht Gottes. Und deswegen empfiehlt Martin Luther in einem solchen Notkrieg folgendes Gebet. Zitat: Lieber Herr, mein Gott, du siehst, dass ich Krieg führen muss. Ich möchte es lieber lassen. Ich baue auch nicht auf die gerechte Sache, sondern auf deine Gnade und Barmherzigkeit. Denn ich weiß, wenn ich mich auf die gerechte Sache verlasse und darauf poche, könntest du wohl mich billig fallen lassen, als einen, der gerechterweise fällt, weil ich mich auf mein Recht und nicht auf deine Gnade und Güte allein verlasse. Gebet Ende. Ich hoffe, dass damit deutlich wurde, dass es in dem Allen nie um ein leichtfertiges Säbelrasseln geht. Keineswegs verlieren dadurch die Bedingungen zum und die Bedingungen im Krieg oder auch der Schrecken des Krieges seine Macht. Aber gerade wegen dem Schrecken des Krieges, um diesen Schrecken Einhalt zu gebieten, kann manchmal auch Gewalt das letzte Mittel, die Ultima Ratio sein. Manchmal muss es das sein. Wer an diesem Punkt weiterdenken möchte, dem empfehle ich die Briefe aus Widerstand und Ergebung von Dietrich Bonhoeffer, die aus der Haft an seinen Freund Eberhard Bethge geschrieben hat. Darin ringt er ja gerade um diese Fragen in einer solchen Extremsituation, wie er sich befunden hat, nämlich mit dem Dritten Reich. Und er fragt sich, ob der Tyrannenmord als letztes Mittel notwendig sein könnte. Bei ihm ist es deswegen in besonders schwere Situation, da er selbst ja keine legitimierte Autorität ist. Und er sagt, es gibt auch keine Autorität, die eingreift. Und dessen ist sich Bonhoeffer sehr genau bewusst und lässt ihn auch zurückschrecken. Auf der anderen Seite sieht er das Versagen, dass in der Nazi-Zeit gerade Staat und Kirche versagen als legitimierte Autorität. Und deswegen kommt er zu dem Schluss, dass er sich an den Vorbereitungen zum Anschlag vom 20. Juli 1944 auch in den Vorbereitungen dort beteiligt. Und er begründet das mit der Aussage wie folgt, Zitat: Nicht nur, um die Opfer unter dem Rat zu verbinden, sondern dem Rat selbst in die Speichen zu fallen. Solches Handeln wäre unmittelbar politisches Handeln der Kirche und ist nur dann möglich und gefordert, wenn die Kirche dem Staat in seiner Funktion und Ordnung schaffenden Funktion versagen sieht. Am Bethge schreibt er, dass er das nicht ethisch legitimieren kann. Er ist sich bewusst, dass er so oder so durch Handeln oder Nichthandeln schwere Schuld auf sich lädt. Von daher sind diese Briefe wirklich eindrücklich und zeigen auch das ethische Dilemma, an dem er sich befindet. Kommen wir nun zum fünften Teil. Ich möchte nun nochmal den Blick zurückwenden. Wie wir gesehen haben, ist es ja eine zentrale Bedingung für einen gerechten Frieden, also Justus Finis, die Aussicht auf den Frieden mit dem Kriegsgegner einzutreten. Die Frage aber ist, wie soll dieser Friede gestaltet sein? Wenn wir uns damit beschäftigen, wie überhaupt ein Friede aussieht, lassen sich vielleicht einige Auseinandersetzungen bis hin zu Kriegen verhindern, wenn leider wohl auch nicht alle. Aber allein sich damit zu beschäftigen und ein Einsatz für einen gerechten Frieden ist wichtig. Ein etwas älteres, aber nach wie vor bekanntes Modell ist das zivilisatorische Hexagon von Dieter Senghaus, welches ihr hier auf dem Bild seht. Er hat das 1994 entwickelt und es war also nach dem Ende des Kalten Krieges und es ging darum, wie eine friedliche Koexistenz der Völker gestaltet werden kann. Sein Ziel ist also, mit diesem Modell dazu beizutragen, dass es zu einem echten Frieden kommt. Denn der Kalte Krieg ist ja, zumindest als direkte Konfrontation, zwischen den West- und Ostmächten ausgeblieben. Es gab auch einige Stellvertreterkriege, aber die ganz große Katastrophe, die vor allem für Westeuropa mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer nuklearen Vernichtung geführt hätte, ist Gott sei Dank ja ausgeblieben. Aber für Senghaus nun am Ende des Kalten Krieges geht es darum, dass der Kalte Krieg nicht durch einen kalten Frieden abgelöst wird. Eine solche Situation ist nämlich immer anfällig und wackelt sehr schnell. Es geht also darum, ein Analysemodell zur Friedensschaffung, aber auch vor allem zur Friedensstabilisierung herzustellen. Und dabei ist dieses Hexagon entstanden, also eine dreidimensionale Sechseck, in dem alle Eckpunkte miteinander verbunden sind und sich gegenseitig bedingen. Und der erste Punkt bei ihm ist das Gewaltmonopol. Im Prinzip ist es die legitime Autoritas, die legitime Autorität. Das Volk insgesamt soll entwaffnet sein und das Gewaltmonopol einzig und allein bei einem legitimierten Staat, bei einer legitimierten Organ dort vorhanden sein. Der zweite Punkt ist die Rechtsstaatlichkeit. Also ein solcher Staat muss aber auch eben rechtlich und rechtsstaatlich sein. Es darf keine Diktatur sein, es darf keine Willkürherrschaft sein, sondern das Volk muss einen solchen Staat legitimieren. Der dritte Punkt ist damit auch eng verknüpft, dass demokratische Prinzipien gewahrt sind. Also die Bedingung für einen solchen Frieden eine Demokratie und die demokratische Partizipation ist, dass die Bürger eben auch die Möglichkeit haben, Herrscher ein-, aber auch wieder abzusetzen. Und damit das geschehen kann, muss es eine soziale Gerechtigkeit geben. Das ist der nächste Punkt in diesem Hexagon. Also ein Staat muss eine soziale Grundlage schaffen. Die Menschenrechte müssen gewahrt sein und ein sozialer Friede muss hergestellt sein, weil sonst ist ein Staat ganz schnell auf einer Ebene eines Failed State, als einen gefallenen Staat oder einen zerstörten Staat, der dann sehr schnell korrumpiert werden kann. Und als letzter Punkt braucht es eine konstruktive Konfliktkultur. Also es muss eine konstruktive Konfliktkultur in einer Gesellschaft geben, dass Toleranz herrscht, aber auch gegenseitige Achtung und eine gute Debattenkultur, in der auch Unterschiede zu Wort kommen, gehört werden und auch berücksichtigt werden. Und dann als letzter Punkt ist die Interdependenz und Affektkontrolle. Also eine Selbstkontrolle in Konfliktsituationen. Ruhe bewahren und dann ja, so zum berühmten roten Telefon greifen, so die direkte Leitung zum vermeintlichen Gegner. Jeder muss lernen, seine eigenen Affekte zu Gewalt zu kontrollieren und auch darauf lernen, sie darauf zu verzichten. Neben diesem älteren Modell von Senghaus empfehle ich ein sehr aktuelles Buch hier von Marco Schrage zur Friedens- und Konfliktethik. Er ist vom Hamburger Institut für Theologie und Frieden. Er entfaltet darin eine Skizze mit Parametern für einen gerechten Frieden. Unter einem gerechten Frieden versteht er die Wiederherstellung bzw. die Aufrechterhaltung einer natürlichen Ordnung, also natürliche Menschenrechte. Dann versteht er aber auch als nächsten Punkt drunter eine Verschiebung der gerechten Kriegsgründe zur Verteidigung, also ein passives Paradigma. Auch das ist nochmal wichtig, sagen, es geht eben nicht um einen Angriffskrieg, sondern ein passives Paradigma zur Verteidigungskriege. Ähnlich dann, als nächster Punkt sagt er, Frieden kann und muss auch zur Not mit Gewalt hergestellt und gesichert werden können. Also auch er spricht sich für eine Überwindung der Utopie aus, so wie sie die Utopie von Kersmann und Wecker vertreten wird. Und er sagt, am Ende braucht es auch eine Aufrichtung eines umfassenden positiven Friedens. Und das ist für ihn klar, es geht nicht allein um die Abwesenheit von psychischer und physischer Gewalt, sondern die Aufrichtung der Gerechtigkeit, einer Human Security. Und um diese Ziele eines solchen Friedens zu erreichen, kommt er dann zu formalen Kriterien für einen gerechten Frieden. Ich kann sie nur anreißen, aber es geht bei ihm so um vier Hauptpunkte, eine Thin Recognition, eine dünne Anerkennung, also es braucht eine Anerkennung des anderen als einen ebenbürtigen Person. die zumindest toleriert wird, die dann abgelöst wird durch eine Thick Recognition, eine starke Anerkennung des anderen als Verständnis der Grundhaltung und Identität, eine Akzeptanz. Also ich muss zuerst mal eine dünne Anerkennung des anderen haben, damit das wachsen kann zu einer starken Anerkennung, einer Akzeptanz des anderen. Dann als dritten Punkt braucht es ein Renouncement. Also es muss Kompromisse gemacht werden. Es muss eine Bereitschaft dafür geben, zumindest auf die eigene Maximalforderung und eigenen Ansprüche zu verzichten. Keine Maximalforderung. Und als vierten Punkt braucht es eine Rule, die Einigung auf eine objektive Herangehensweise der Konfliktparteien und die Eröffnung eines normierten Weges. Wenn der Friede hergestellt werden muss, muss er auf einem normierten Weg hergestellt werden, dass man zumindest mal auf einen Sprech kommt. Das internationale Recht sieht er hier natürlich als Basis dafür, wo man anrufen kann und sich darauf berufen kann. Erst wenn ein solcher Friede hergestellt ist, muss er dann durch weitere Säulen auch stabilisiert werden. Und diese Säulen sieht Schrage in der Armutsbekämpfung, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit, der Wirtschaftsbeziehungen zu und untereinander und den rechtsförmigen, also auf einem klaren internationalen Recht berufenden Wegen zur Konfliktlösung. Das alles, wie gesagt, nur kurz angerissen. Wer mehr davon lesen möchte, empfehle ich sehr dieses aktuelle Buch vom Jahr 2022. Kommen wir nun zum Fazit. Gibt es also einen gerechten Krieg? Wir sind eingestiegen mit einem Szenario von militärischen Überfällen, die eine schnelle Reaktion erfordern. Wie reagieren wir in solchen Fällen? Ist es legitim, sich zu wehren? Ist es legitim, gibt es vielleicht sogar eine moralische Pflicht, einzugreifen? Sollte man sich ausrauben und überfallen lassen und lediglich zum Frieden aufrufen oder auch konkrete Maßnahmen einleiten zur Unterstützung? Was ich deutlich machen wollte mit dem Szenario zu Beginn ist, wir müssen uns viel stärker mit solchen Szenarien beschäftigen und um Bedingungen für eine formale Kriterien ringen, wie wir solche Konflikte auch im Notfall auch dann sofort bewerten können. Denn sonst stehen wir jedes Mal wieder blank da, hilflos und wirken völlig ohnmächtig und haben nichts zu sagen. Aber in solchen Situationen müssen wir was sagen können. Eine verantwortliche Politik macht sich in Friedenszeiten Gedanken. Eine verantwortliche Theologie durchdenkt in Friedenszeiten ihre Sicht auf den Staat, auf Gewalt und auf Krieg. Nun sind wir schon längst nicht mehr in absolut friedlichen Zeiten. Schrecklich genug. Aber nun müssen wir umso mehr aufwachen und uns mit diesen Themen hier beschäftigen. Wir müssen theologisch darum ringen und theologisch begründete Antworten finden und Stellung nehmen zu können. Und ich bin davon überzeugt, dass wir dies gerade angesichts unserer Zeit von leider viel zu vielen Kriegen und wachsenden Bedrohungen tun müssen. Und ich finde, dass diese Jus ad bellum und Jus in bello die Bedingung für einen gerechten Krieg und die Bedingung für Recht im Krieg eine geeignete und hilfreiche Grundlage sind. Natürlich wird man immer wieder über einzelne Punkte diskutieren können, aber immerhin hat man mal formale Kriterien zur Diskussion. Wenn die dann schon nicht erfüllt sind, dann ist ein ethisches Urteil sehr eindeutig und sehr klar. Professor Ulrich Körtner schreibt in seinem 2019 erschienenen, ebenfalls sehr lesenswerten Buch zur evangelischen Sozialethik, Zitat: Kritiker einer Reformulierung der Lehre vom gerechten Krieg sollten nicht vergessen, dass ihre ursprüngliche Absicht nicht in der Legitimation von Kriegen, sondern im Gegenteil in der Eindämmung kriegerischer Gewalt und ihrer ethischen Begrenzung bestand. Der Begriff des gerechtfertigten Krieges bringt dies klarer als derjenige des gerechten Krieges zum Ausdruck. Auch war der Krieg nach dieser Lehre niemals ein Selbstzweck, sondern hatte stets den Frieden zum Ziel. Zitat Ende. Also auch Körtner plädiert sehr, und das finde ich richtig überzeugend, nicht für einen gerechten Krieg, weil es eben diesen falschen Eindruck vermitteln könnte, sondern für einen gerechtfertigten Krieg. Ein Krieg selbst ist und bleibt ein Krieg und bringt die Schrecken des Krieges und die dramatischen Auswirkungen mit sich. Doch es gibt eben auch einen gerechtfertigten Krieg, wo es aus ethischer Sicht absolut notwendig ist, einzugreifen und zu handeln. Ein Staat ist es sogar dazu verpflichtet, wie die UN-Charta sagt, als das natürliche Recht zur Selbstverteidigung. Warum brauche ich sonst einen Staat, wenn er mich als seinen Bürger beim Überfall nicht verteidigt? Das ist das erste und wichtigste Gebot, die erste und wichtigste Aufgabe eines Staates, der Schutz und die Verteidigung der eigenen Bürger des Landes. Es geht dabei eben nicht darum, einen Angriff auf andere Länder anzuleiten, sondern eben, wie Marco Schrage sagt, um ein passives Paradigma, also um einen Verteidigungskrieg. Ein Angriffskrieg, ein Überfall auf einen Nachbarn aus eigennützigen Gründen kann niemals ein gerechter Krieg sein. Zum Abschluss möchte ich mit euch noch eine Textstelle anschauen aus Lukas 3. Dort lesen wir vom Dienst von Johannes des Täufers, wie er mit Vollmacht predigt. Allerdings auch, dass er sehr konfrontativ ist, sehr direkt und nicht gerade zimperlich. Wir lesen dort ab Vers 7 und ich lese uns vor. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen. Ihr Ottern, Gezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kindern erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzeln gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Also Johannes ist keiner, der irgendwie ein Blatt vor den Mund nimmt und irgendwie versucht, den Menschen zu gefallen. Er will sich nicht einschleimen. Doch dann lesen wir Folgendes hier in Vers 14. Nämlich, da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen, was sollen wir denn tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemandem Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Augustinus und Thomas von Aquin verweisen uns in ihren Kommentaren zu dieser Stelle darauf hin, dass Johannes der Täufer den Soldaten nicht befohlen hat, ihren Waffen niederzulegen, ihre Rüstung auszuziehen, sondern sie sollen nicht plündern und sich mit ihrem Sold zufrieden geben und kein Unrecht tun. Selbst der Täufer lehnt also Kriegsdienst nicht pauschal ab, sondern hält es anscheinend für vereinbar mit dem Glauben und der Nachfolge. Und ebenso argumentiert auch Martin Luther in seiner Schrift von der weltlichen Obrigkeit und ebenso der Schrift, ob Kriegsleute vom seligen Stand sein können, aus dem Jahr 1526. Was folgere ich aus diesem Abschnitt? Rechtschaffene Früchte der Buße. Diese Aufforderung gilt allen Menschen, ob Soldat, ob Polizist oder ob einfacher Bürger. Es ist ein Aufruf zur Umkehr, der Aufruf zur Buße, umzukehren, Botschafter Christi zu sein und auf den Frieden mit Gott hinzuweisen. Aber Johannes war eben auch nicht naiv. Er forderte die Soldaten nicht auf, werft alle Uniformen weg, gründet eine Antikriegspartei. Nein, Johannes ist sich bewusst, dass es Ungerechtigkeiten in dieser Welt gibt und deswegen braucht es eine staatliche Ordnung. Aber ebenso, dass es eben Ungerechtigkeiten und insbesondere Ungerechtigkeiten im Krieg und bei Gewalt gibt. Und daher weiß er, dass es nicht ungestraft bleibt, weder irdisch noch ewig, und weist darauf hin, tut niemandem Gewalt noch Unrecht an. Das ist ein dringender Appell an alle, die sich in einem solchen Bereich bewegen. Und dann achtet, das Recht im Krieg ist damit gemeint. Bietet Schutz, keine Gewalt. Achtet die Grenzen, sorgt für die Menschen und auch durch euren Dienst. Und so werdet ihr keine Schuld auf euch laden. Über allem aber steht die Aufgabe der Kirche, die Aufgabe jedes Einzelnen, gerade als dieses kirchliche Reich, nämlich Boten Christi zu sein, Boten des Friedens. Es ist unsere Aufgabe als Christen, unsere christliche Pflicht, wo immer möglich Frieden zu bewahren und den Frieden zu fördern und zu verkünden. Aber ein rein innerweltlicher Friede reicht niemals aus, selbst wenn wir einen Weltfrieden hätten. Sondern wir verkündigen den Friedensfürsten Jesus Christus. Wir sind Botschafter an Christi Stadt und rufen, lasst euch versöhnen mit Gott, denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. So schreibt es Paulus im 2. Korinther 5. Und schließlich Epheser 2, Vers 14. Denn Christus ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft durch das Opfer seines Leibes. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart.